Diese Predigt hat den Titel Der dienende Gott. Ist es nicht erstaunlich, wie sehr der Mensch gewillt ist, einen toten Gott zu verehren? Der lebendige Gott, der ist ihm ein Störfaktor seit dem Sündenfall im Garten in Eden. Daher das zum einen verbissene Festhalten der Menschheit an der Evolutionstheorie. Die kam ja nie über das Theoriestadium hinaus, das bestätigen selbst die hohen Wissenschaftskreise. Aber trotzdem hält man natürlich weiter daran fest, die ganze Sache hat ja auch ein Ziel. Und zum anderen sind da die Religionen, deren Aufgabe es ist, den lebendigen Gott in einen Toten umzuwandeln, in einen steinernen und auch in hölzernen Statuen, ihn abzubilden, ihn auf Kruzifixen festzunageln, in den Kirchen, auf Gräbern und in den Herrgottswinkeln und seine lebendige Gegenwart mit Brauchtum und mit Ritualen zu überspielen und ihn literarisch auf jede nur möglich verfehlte Weise zu beschreiben. Kurz, seit eh und je mit allen Mitteln den Gedanken an die Wahrheit zu verhindern, diesem lebendigen Gott heute und später im Gericht real gegenüberstehen zu müssen. Der große, ja der größte Schaden der Menschheit begann mit dem Wort, sollte Gott gesagt haben, nämlich Gott als Person. Auch vor den Jüngern Jesu hat dieser tief innewohnende Schaden nicht Halt gemacht. Auch sie suchten, trotz Gottes persönlicher Unterweisung, den Lebendigen als den Toten. Gottes Sohn konnte ihnen noch so oft seine Auferstehung für den dritten Tag vorhersagen. Sie suchten ihn schließlich doch als den Totengott. Im Johannesevangelium steht, sie konnten nicht glauben. Aber wir kennen das, nicht wahr? Auch wir verstehen das, das ist uns ja keineswegs fremd, denn wir sind ja von ebensolcher Natur, meist aber entsprechend von unten gelehrt worden. Wir sind nicht wie die Engel, die die Jünger und die Frauen am Grab Jesu tadeln mussten. Denn den Engeln war der Gedanke an einen toten, an einen todbleibenden Gott fremd. Sie kannten ihn nicht als solchen. Gott als Toter war für sie eine Unmöglichkeit. Und wir wollen uns damit heute, an diesem Tag, der Auferstehung Jesu nähern. Diesmal unter einem speziellen Gesichtspunkt, so der lebendige Gott uns Gnade gibt dazu. Und weil nun der Glaube aus der Predigt kommen muss und die Predigt aus dem Wort Gottes, betrachten wir fürs Erste im Lukas-Evangelium den entsprechenden Tatbestand dazu. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an, steht dort im Kapitel 23. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und sie sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben, und am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Und da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das den Elfen und allen übrigen. Sie fanden den toten Leib des Herrn Jesus nicht. Den Leib, den sie gewillt waren mit zubereiteten Salben und wohlriechenden Gewürzen, sagen wir einmal, zu verbessern und posthum zu pflegen. Sie irrten, und zwar irrten sie dabei alle, wie gewöhnlich. hier sogar geschlossener denn je. Aber sucht und versucht nicht nahezu die gesamte Christenheit seit jeher kaum etwas anderes als den toten Christus zu pflegen und hochzuhalten? Wie viele Beweise dazu finden sich in den Kirchgebäuden? Wie viel todbringende Tradition verhindert bei vielen den lebendigen Glauben an den lebendigen Gott in den Herzen? Es gab dazu im Lauf der Geschichte nur wenige Ausnahmen, gemessen an der Zahl derer, die sich Christen nennen. Gottes Wort spricht stets nur von einer kleinen Herde. Die Evangelisten Matthäus und Markus berichten von einem zusätzlichen Wort des Boten Gottes im Grab, den Gott dort wohlweislich positioniert hatte. Und da steht, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran, nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Was für ein Dienst, was für eine neue und prompte, ganz genaue Unterweisung für die, die den Lebendigen bei den Toten suchen wollten, nicht wahr? Was für ein vorausschauendes Entgegenkommen Gottes, seinen Botschafter dort zu positionieren, wo die Jünger Jesu beiderlei Geschlechts in ihrem Irrtum auftauchen werden, und dazu eine exakte Anweisung zeitlich, geografisch, inklusive Hoffnung und Zukunft. Christus ist auferstanden, er ist lebendig und er setzt fort, was er immer getan hat. Er geht ihnen voran und er dient. Er dient weiter. Nach Leiden, nach Tod und Auferstehung dient er den Seinen, seit jeher bis zu dieser Stunde. Und das soll heute unser Thema sein, der dienende Gott, auferstanden, um weiter zu dienen. Was für ein Vorhaben, was für ein Tun, was für ein Trost und Balsam für unsere Herzen. Seit Grundlegung der Welt, seit Menschen geschaffen wurden, ja schon davor hat Gott uns gedient, schon indem er dies alles geplant hat. Denn nicht nur als der ist Jesus Christus auferstanden, den der Tod nicht halten konnte, als der, der vom Vater definitiv den Auftrag bekommen hatte, sein Leben zu lassen, um es wiederzunehmen nach vollbrachter Erlösung der Seinen. Nein, er ist sofort nach der Auferstehung wieder daran gegangen, das zu tun, was er vorher getan hatte, nun aber unter neuen Voraussetzungen in uns, die er sich ja dazu erworben und erlöst und in sich selbst neu gemacht hat, um zu dienen. Er als der Diener von allen. Und es ist ein sehr bewegender und zukunftsweisender Gedanke, nicht wahr? Aber es ist eine Erkenntnis, eine Tatsache, die die Menschheit scheidet, die die Christenheit scheidet, die Menschen in Gemeinden voneinander scheidet. Ein innerer Umstand und Zustand, der die Schafe von den Böcken scheidet. Und zwar auf eine so feine Weise, dass es nur die merken und zu Herzen nehmen, die dem Auferstandenen in der Tat folgen. Denn nachdem Gott im Rahmen seiner herrlichen Schöpfung gesagt hat, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, liegt nun nichts näher als der Schluss, dass Gott nach Jesu Sühnetod für uns gefallene Sünder mit der Auferstehung Jesu den neuen Menschen geschaffen hat, in Christus, in eben diesem, seinem ursprünglichen Vorhaben, nach Gottes Bild. Ihm ähnlich. Und das muss und das wird sich bereits hier und heute auswirken, auf erkennbare Weise. Wie auch der erste Petrusbrief bestätigt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und wenn wir äußerlich davon auch nichts sehen, noch nichts sehen und uns das Fleisch noch mit seiner Sündhaftigkeit bedrängt, der neugemachte innere Mensch trägt bereits bestimmte Eigenschaften Gottes in sich. Und dazu gehört die neunteilige Geistesfrucht, wie im Brief an die Galater beschrieben, und bedenken wir, alle diese Komponenten der Frucht des Geistes Gottes, nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, das alles sind ja für die Seinen in Christus geschaffene Begriffe, damit wir das Wesen Gottes verstehen und ein wenig begreifen können, wie er uns seit jeher dient. Da sind wir nun durch die Neuschöpfung mit hineingenommen, ungeachtet dessen, ob wir das jetzt aneinander entdecken oder nicht. Von Gott her ist es da, ist es gegeben, anteilmäßig, jetzt schon, heute schon. In Christus ist das alles da. Es ist seine Wesensart, die uns in diesen Begriffen dargelegt ist. Ich habe das nicht am anderen, am Bruder oder an der Schwester zu suchen, sondern ich habe von mir aus, mit dem mir hier Gegebenen auf andere zuzugehen, was in Christus ein Leichtes und was das Normale ist. Außerhalb von ihm existiert nur das Gegenteil davon, beziehungsweise menschlich-dämonische Verfälschungen, und die kennen wir ja alle. Nein, die Geistesfrucht Gottes ist da. Und sie ist uns als neuer Lebensbereich gegeben, in Christus. Sie stellt jetzt schon fixe Anteile des ganzen kommenden Erbes für uns zur Verfügung. Und das ist die Umgebung, das Herzensumfeld, das Gott geschaffen hat, um seiner Kinder in Christus willen. Das alles ist Teil der neuen Schöpfung. Das ist es, was jetzt Tag für Tag in uns erneuert wird, während unsere alte irdische Hütte zerfällt. Danken wir dem Herrn dafür. Christen sprechen von der Versiegelung durch den Heiligen Geist als Versicherung. Das heißt, ich gehöre dazu. Ich werde nicht verloren gehen, komme nicht ins Gericht. Und die Geistesfrucht ist ein symptomatischer Teil davon, ein deutlicher Beweis für die Innewohnung des Geistes Gottes und damit Teil unserer gottgewollten Ausrüstung zum Dienst aneinander und füreinander. Und daraus ergibt sich bei uns eine summarische Eigenschaft aus dem Wesen Gottes, nämlich die Dienstwilligkeit, die Dienstbereitschaft für andere, die der Herr nicht nur mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter betont hat, sondern auch mit vielen anderen Aussagen, zum Beispiel, dass niemand größere Liebe hat als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, was sehr viel zu bedeuten hat. Nämlich, was ihn, Christus, den Sohn Gottes selber betrifft, bereits ab dem Moment, wo er teilnahm an der geplanten Erschaffung des Menschen, im vollen Vorherwissen von dem, was auf ihn dabei zukam, was es für ihn bedeuten und was es ihn kosten würde, im Verlassen der Lichtherrlichkeit beim Vater, um die sündigen Menschen zu retten, die ihm unverständig und feindlich gegenüberstehen, die seinen Tod lautstark verlangten, an denen er sein Kreuz tragend vorüberging zur Hinrichtungsstätte, nachdem sie anhaltend geschrien haben, kreuzige ihn, hinweg mit diesem. Er hat sein Leben gelassen. Angefangen schon bei der Schöpfung, dann beim Kommen als Kind in diese sündenverseuchte Welt, als Flüchtlingskind, in jahrzehntelanger Schwerstarbeit und dann in den 3 Jahren bei allem menschlichen Widerspruch, als Lebensspender für Tote, als Arzt der Kranken, als Hoffnungsbringer für alle Sünder. Er hat sein Leben gelassen, was die körperliche Substanz betrifft. Denken wir nur an Gethsemane. Was die Herrlichkeit betrifft, denken wir an den Abstieg vom Berg der Verklärung. Was die Zeit betrifft, denken wir daran, wie er Tag und Nacht gesucht und bedrängt wurde von einem Zug von Elenden, Blinden, Tauben, Besessenen und auch Feinden. Er hat sein Leben gelassen, was seine Ehre betrifft. Denken wir an den Obersaal, wo er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und in all den Jahren, wo er, der Allwissende, der Geber der Naturgesetze, der Schöpfer aller Begriffe wie Liebe, Freude, Geduld und so weiter, sie gelehrt hat. Und wie wenig ist davon hängen geblieben. Er hat gedient vom Anfang der Tage an. Er hat gedient im Alten Testament. Ist doch auch die Wolken- und Feuersäule nicht von selbst entstanden. Das Leben der Patriarchen, der Propheten oder das des König Davids zum Beispiel zeugt davon in allen Facetten. Er hat gedient in all den Verfolgungszeiten der Gemeinde. Er dient in jeder einzelnen Stunde seinen Elenden, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Und er dient weiter, sitzend zur Rechten des Vaters. Einmal wird sogar berichtet, dass er dabei steht, bei der Steinigung des Stephanus. Ja, warum wohl? Und das sei heute unser Thema. Und in alle Ewigkeit, denn daran wird sich nichts ändern. Gedenke des, der du jetzt zuhörst, wir sind geschaffen von Gott in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln dürfen. Wir sind geschaffen, um anderen zu dienen, aus dem Vermögen Christi in uns heraus. Und damit kommen wir zu uns. Wir alle werden über kurz oder lang diese Erde verlassen. Und dann stehen wir dem gegenüber, der uns geschaffen hat, der uns ausgerüstet hat und ausgesandt hat zum gottgegebenen Dienst. Und wir stehen damit jetzt schon seinem Wort gegenüber, aus 2. Mose 23, niemand soll mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Wir könnten auch wohl gläubige Männer heilige Hände aufheben an allen Orten, wie der Apostel verlangt, im 1. Timotheusbrief, wenn diese Hände nicht gedient hätten. Wie könnten wir gerne vom Heimgehen zu Christus reden, der uns in allem gedient hat und noch dient und dienen wird, wenn wir ihm doch wesensfremd wären? Und selbst das folgende Wort setzt auf den rechten Dienst, der uns übertragen ist, aus dem 1. Korintherbrief. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir dienen ohnehin immer jemanden, sei es wir dienen Gott, sei es dem Nächsten oder sei es dem Teufel und uns selber. Wenn es aber zum endgültigen Urteil kommen würde, du unnützer Knecht, was dann? Es wäre nicht so weit hergeholt, dann vom antichristlichen Geist zu sprechen, der sich solcher Art ins Heiligtum eingeschlichen hat. Christen heißt ja zum Dienst Gesalbte, dem Namen nach, aber wenn wir innerlich fräsensfremd wären? Den Apostel Jakobus ließ der Heilige Geist warnen, schreiben, ihr seid begehrlich und habt es nicht ermordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und was hier der Jakobusbrief aufzählt, das kann schlechthin als Dienstunwilligkeit bezeichnet werden, nicht wahr? Denn würden wir das, worum wir bitten, ausschließlich nur im Dienst des Christus für andere verwenden wollen, zu Gottes alleiniger Ehre, dann sähe unser Dienst, unser gesamtes Leben, unser ganzes Bitten und Verstehen anders aus. Ich selber habe ja nichts zu wollen für mich. Ich bin ja wunderbar versorgt in Christus. Ich habe den anderen zu dienen. Ja, glückselig darf ich dienen. Und haben wir an unserem Herrn je etwas anderes gesehen? Nichts ist vor Gott sinnvoller und auch angenehmer, als ein Diener in Christus zu sein. Und in seinem Dienst darf ich bitten um alles, was den Dienst an anderen möglich macht. Das wird euch alles zufallen, sagt der Herr, mag sein auch unter Schmerzen, aber stets ausreichende Mittel, Kraft und Vitalität von ihm her. Wo ist denn das Geben in der Tat seliger als das Nehmen, als nur im Dienst des Höchsten? Wir reden hier nicht von einem Apostelamt, auch nicht gleich von einem Lehr- oder Hirtenamt. Wir reden vom ganz gewöhnlichen Alltagsdienst eines jeden Gotteskindes, das vielleicht spät, aber doch in den Weinberg gegangen ist, an den ihm persönlich zugewiesenen kleinen täglichen Arbeitsplatz. Dort will Gott mich sehen und segnen. So sehen wir es am Herrn in den Evangelien. Erinnert euch an den Morgen am See Genezareth, als der Auferstandene das Frühstück für die Jünger zubereitet hat. Wo wäre jetzt ein Unterschied in der alltäglichen Einstellung zwischen der Fußwaschung am Verhaftungstag und diesem Tun mit Kohlen und Feuer, Fischen und Brot nach seiner Auferstehung? Ein Blick dazu auf Gottes Volk im Alten Testament und den ihm dienenden Gott. uns zum Vorbild aufbewahrt. Ein Beispiel, wie die zum Dienst herausgerufenen Gottes Zorn erregen. Die Sache steht im 4. Mose im Kapitel 11. Da steht, das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedellion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr. Und es missfiel auch Mose. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Da sprach der Herr zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen, und ihr werdet Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten, und darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben, und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil er vor ihm geweint und gesagt hat, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Und Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin, und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben? Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist? Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Da ging Mose hinaus und redete zu dem Volk die Worte des Herrn, und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stiftshütte her. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm. Und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen, denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad weissagen im Lager. Und da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an, das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Hierauf begab sich Mose ins Lager zurück, er und die Ältesten Israels. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager, eine Tagereise weit hier und eine Tagereise weit dort, um das Lager her, etwa 2 Ellen hoch über der Erdoberfläche. Da machte sich das Volk auf an diesem Tag und die ganze Nacht und am ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer. Und sie breiteten sie weithin um das Lager her. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel, nicht wahr? Für das Volk des Eigentums, das sich der Herr erworben hat. Hat er den Murrenden nicht gedient die ganze Zeit über? Haben wir uns die Logistik Gottes in der Wüste schon einmal rechnerisch überlegt? Die Versorgung der Tiere zum Beispiel. Allein was eine Kuh so an Wasser wegsäuft an einem Tag? Oder haben wir dem Wort, unsere Augen sehen nichts als das Manna, selber innerlich längst zugestimmt? Reicht uns das Schönste, das Beste, das es auf dieser Welt gibt, das hier existiert, das gute Wort Gottes nämlich, nicht aus, das uns täglich vor Auge und Herz liegt? Wollen wir, suchen wir anderes, menschliche Autoren, Bibelkommentare, Auslegungen? Seit längerer Zeit gibt es auch christliche Romane und Hörspiele oder eine der Bibelausgaben in angepasster Sprache, weil wir manche Speise so nicht verdauen mögen, weil sie in neueren Ausgaben leichter verdaulich wirkt? Was wollen wir tun, wenn eine schwere Diagnose auf uns zukommt und wir waren ein Leben lang zu oberflächlich, zu wählerisch im Sammeln der Speise aus dem Wort Gottes für das ewige Leben, der uns damit in hervorragender Weise gedient hat? Ja, sagen wir auch etwa, unsere Augen sehen nur das Manna? Nur? Haben wir wirklich so oft versäumt, die heilsame Kost in der dafür gegebenen Zeit zu uns zu nehmen? Was werden wir tun, wenn die mageren Zeiten kommen, wo uns all die sicheren Grundlagen fehlen werden im Herzen, weil wir sie nicht sammeln wollten zur gegebenen Zeit? Gott hat uns gedient mit seinem Wort. Jedes einzelne Kleinod sollte uns so lieb sein. Und seine Elenden, die lieben es auch, über alles, schöpfen mit Freuden aus dem Heilsbrunnen. Im 1. Korintherbrief steht in Kapitel 10 dazu, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und 5 Verse weiter, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Warum erwähnen wir das alles? Weil wir einen dienenden Gott haben. Wir können von Anbeginn nichts anderes bezeugen als einen liebenden, gerechten Gott, der in allem, was er tut, nicht nur Gefallen fand daran, sondern auch gedient hat. Und wir sehen andererseits zwangsläufig den gerechten Zorn des heiligen, langmütigen Gottes über jedes aufreizend eigensüchtige Verhalten, das seinem Tun und Dienen nicht gerecht wird, sei es von den Engeln, sei es von uns Menschen. Wenn man das Verhalten in der Wüste vergleicht mit unserem heutigen Dasein vor dem Herrn, dann hätte oft eine kleine, eine demütige, aber glaubensvolle Bitte um des Dienstes willen ein ganz anderes Ergebnis hervorgebracht. Nicht wahr? Die bald darauf folgenden 40 Jahre, die das Volk dann in der Einöde im Kreis herumzog, bis diese ganze Generation verrottet war in der Wüste, außer 2 Mann, die im Dienst und Glauben standhaft geblieben waren, Josua und Kaleb, diesen Kreislauf hatte das Volk selbst verschuldet, weil ja sonst alle die Einnahme des Landes verweigert hatten, wozu sie doch gesetzt und herausgerettet worden waren. Bedenke das, o Christenheit, es ist für uns aufgeschrieben worden, ist es denn nicht heute genauso? Wer ist denn gläubig ins Land hineingegangen, in das Land, das das Leben in Christus bedeutet, wo sein Sieg über die Sünde sich auswirkt in uns? wo sein Geist des Dienstes für andere sich auswirkt in uns, wo nicht der Jammer über die Lebensumstände vorherrscht, sondern die Freude am Herrn in allen Lebenslagen, ja die Freude des Herrn an seinen Knechten, die sich im dankbaren Dienst am nächsten auswirkt bei uns und zufrieden gibt mit allem, was auf uns zukommt. Kennst du einen solchen Christen? Ja, es gibt sie. Einen, zwei, da und dort. Aber wie hat der Herr denn noch weiter seinem Volk gedient in der Wüste? Was hat er alles getan? Und was hat alles verhindert, trotz ihrem Unmut? Mose kann nach 40 Jahren zu dem Volk sagen, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Und du und ich? Na, wie alt ist jeder von uns inzwischen geworden? Das Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, das klingt gut, ist aber falsch. Es muss heißen, es gibt nichts Gutes, außer Gott tut es. Und wo er will, auch durch dich, auch durch mich, da kommt all das Gute doch immer nur von oben herab, vom Vater der Lichter. Ja, bis hierher hat Gott uns bereits gebracht. Niemand sonst, es war Gottes Dienst. In den letzten 50 Jahren hat unser Herz so viel geleistet, dass es ein Hochhaus mit Blut vollgepumpt hätte. Sind es bei dir weniger Jahre? Auch gut. Aber der Herr hat dir und hat mir jedenfalls gedient, in jeglicher Hinsicht. Wir haben in Christus den dienenden Gott und wir werden ihn immer noch und immer wieder haben, wenn wir bleiben in Christus. Den einen, der für uns ist, den einen, unsertwegen von den Toten auferstandenen, liebenden, uns dienenden Gott. Einen, der uns von unseren Sünden erlöst hat, der uns erkauft hat, um, ja, wozu nun? Was macht wohl das Wesentlichste der Gotteskindschaft aus? Wo der Geber des Lebens, der Schöpfer selber, die Wurzel und das Geschlecht der Seinen ist? Der uns ein Diener zum Heil ist? Und was für einer? Wir sagen oft, ich kann nicht mehr. Oder es geht jetzt nicht. Aber soll ich sagen vor Gott, meine Frau ist jetzt schwer krank, was ja auch so ist, und ich kann jetzt anderen nicht dienen, mir fehlt jetzt die Zeit dazu. Geht es nicht trotzdem? In Christus, meiner Nächsten, der Frau, und auch dort zu denen, wo er mich haben will, ist er nicht in der Lage dazu? Ist, wäre sein Arm jetzt zu kurz geworden, seine Zeit zu knapp? Ist mein Herr nicht der Geber des Lebens? Ist er nicht der Geber der Zeit und der Geber des Dienstes? Ja, der Geber von allem, was uns einem zugewiesen ist? Wenn ich, was ja vorkommt, sage, ich kann nicht mehr, dann sagt er zu mir, du kannst noch mehr, denn ich helfe dir. Das steht in Jesaja 41 in drei Versen, 10, 13 und 14. Und ich bin nicht der Erste, dem es so geht. Und ich werde nicht der Letzte sein. Ich will hier aber nicht von mir reden. Ich habe das nur zur Ermutigung sagen wollen. Schauen wir lieber hin auf den, der schöner ist als die Menschenkinder, dessen Dienst kein Ende hat. Was für ein Herr und Heiland. Freunde nennt er uns. Denn Jesu Dienst, der geht über alles hinaus, was wir je hätten erbitten und verstehen können. Der Dienst Jesu ist unvergleichlich. Hier auf Erden hat er unter den schwierigsten Umständen gedient und seine göttliche Herkunft und Wesensart, die erhöht den Faktor noch ins für uns Unermessliche. Jesus hat unbeirrt gedient, dort im Obersaal am Tag vor seinem Sterben für uns, am selben Abend noch in Gethsemane, betrübt und beschwert bis in den Tod, aber dennoch gedient. Viele ganz Elende wissen gerade diesen Dienst so sehr zu schätzen. Und ein paar Stunden später, unter bespuckt, gegeißelt und geschmäht werden von denen, die er errettet, zum ewigen Leben erkauft hat, auf Golgatha. Und selbst die Auferstehung war wieder ein Dienst an uns. Er hätte ja unbemerkt gleich zum Vater gehen können aus dem Totenreich. Aber nein, er ist längst wieder im Dienst unterwegs als der Auferstandene. Dann wiederholen wir, was wir eingangs gehört haben. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist, und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Wollen wir nicht alles an ihm und von ihm entdecken, was uns der gütige Gott auftut in seinem Wort? Ist uns nicht auch dieses Wort des Engels ein Labsal für die Seele? Siehe, ich habe es euch gesagt. Ja, wie sagt die Braut im Hohelied? Sage mir doch du, denn meine Seele liebt, wo weidest du? Wo hältst du Mittagsrast? Warum soll ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Und wie antwortet er, der Bräutigam? Ist es dir nicht bekannt, du Schönste unter den Frauen? So geh nur hinaus, den Spuren der Schafe nach. Ja, die Spuren der Schafe, sagt er nicht, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe, im Psalm 16. Wo wir unseren Herrn auch finden, in seinem guten Wort, er dient, er ist im Dienst, bis zum Äußersten, bis zu dem Wort, es ist vollbracht und darüber hinaus. In Johannes 10 sagt er, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesen öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Was für ein Dienst! Er, der gute Hirte. Prompt verstanden seine Zuhörer dieses Wort nicht. Denn verstehen ist eine Frage der Wesensgleichheit. Wer anderer Natur ist, ist nicht in der Lage zu verstehen. Für die Seinen aber sind Worte wie diese Balsam für die Seele. Erhebt noch einmal an dort, dient weiter, bringt den Herzen weitere Worte des ewigen Lebens und sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin dem meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Haben wir uns schon überlegt, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu den Geschwistern zu gehen? Durch ihn, über ihn? Und das sollen wir nicht zu den Geschwistern gehen, er ist die Tür zu den Schafen. Aber ist nicht gerade dieser sein Dienst als Hirte so unvergleichlich liebevoll? Wenn mich der gute Hirte an meine Sünde erinnert, damit ich nicht verloren gehe, sondern zur Umkehr bewegt werde, wenn er mich zurückruft von meinem eigenen Weg, zum Beispiel von dem Weg, mich selber bessern zu wollen, was für ein Hirte! Es ist sein Dienst, uns zu rufen und zu berufen. Es war sein Dienst, uns zu erlösen, zu erkaufen. Und es ist sein Dienst, das gesamte Erlösungswerk zu vollenden an uns. Werden unsere Herzen nicht längst leise die Frage gestellt haben, mein Gott, warum hast du mich nicht verlassen? Man müsste da nicht die heutige Betrachtung seines göttlichen Wollens und liebevollen Tuns das für einen sehr schönen Teil beantwortet haben? Sie fanden den Leib des Christus nicht im Grabe. Denn er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und er ist hingegangen vor den Seinen, hingegangen, um ihnen und uns zu dienen. Er ist jetzt zur Rechten des Vaters, um uns als Hohepriester zu dienen, als Durchbrecher, als Anlaufstelle für unsere Herzen, als Geber und Erhalter des ewigen Lebens, als Innewohnung und Erfüllung seines eigenen Gotteswortes, ich lebe und ihr sollt auch leben. Zum Abschluss Psalm 48, 15, dieser Gott ist unser Gott für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Amen. Amen.